Liebe Brüder und Schwestern, wir fahren heute fort mit unserer Betrachtung des Galaterbriefes und auch der Frucht des Geistes. Das ist der zweite Teil dieser Predigt über diese Frucht des Geistes. Und ich lade euch ein, mit mir diese zwei Verse zu lesen im Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort stärkst, dass wir dieses Wort recht verstehen und wie wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir bitten dich, Herr, dass du zu uns redest, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter, indem wir die Gemeinschaft mit dir suchen und im Geist wandeln. Amen. In unserer letzten Botschaft haben wir die drei ersten Tugenden dieser Liste behandelt: Liebe, Freude und Friede. Und heute wollen wir die restlichen Eigenschaften betrachten, die dort aufgelistet sind. Das sind die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut und die Selbstbeherrschung. Jemand hat darauf hingewiesen, dass diese Eigenschaften in drei Kategorien unterteilt werden können. Diejenigen, die sich auf unsere Beziehung zu Gott beziehen und die wir bei der letzten Predigt gesehen haben, die drei ersten. Dann die sich auf unsere Beziehung zu den anderen Menschen beziehen und auch diejenigen, die sich auf uns selbst beziehen. Lass uns klarstellen, dass dies keine Dinge sind, die wir aus eigenem Antrieb oder durch unsere eigenen Anstrengungen hervorbringen können. Sie sind die Frucht des Heiligen Geistes. Sie stehen im Gegensatz zu den Werken des Fleisches, die menschliche Werke sind. Hier ist es der Heilige Geist selbst, der diese Frucht in uns wachsen lässt. Sie reifen, diese Früchte oder diese Frucht reift in uns in der Masse, wie wir in enge Gemeinschaft mit Jesus Christus wandeln und unser Denken von seinem Wort leiten lassen. Es ist auch gut, daran zu erinnern, dass der Charakter eines wahren Christen nicht in erster Linie durch die völlige Abwesenheit von Sünden und Fehltritten gekennzeichnet ist, sondern durch den Besitz und die Manifestation der hier beschriebenen Eigenschaften. Das ist das wahre Kennzeichen, Wahrzeichen eines Christen, wenn diese Frucht in uns reift und erkennbar ist. Zusammen betrachtet spiegeln sie diese Eigenschaften den Charakter von Jesus Christus selbst wider. Und lassen uns nachvollziehen, was Paulus auch in Kapitel 2, Vers 22 meint, wenn er sagte, dass nicht mehr er lebt, sondern Christus in ihm. Es ist Christus, der diese Frucht in uns durch seinen Geist hervorbringt. Paulus beschreibt hier nicht genau, wie jede dieser Tugenden in der Praxis funktioniert. Aber er unterstreicht ihre selbstlose und altruistische Natur. Sie sind ein Ausdruck der Liebe. Deshalb könnte man auch diese Frucht so verstehen, wenn Paulus sagt, es ist die Liebe und dann Kolon und dann folgen diese ganzen Eigenschaften. Die haben sehr mit der Liebe zu tun in unserem Leben. Sie sind ein Ausdruck der Liebe, die der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Das Leben mit Gott unter der Leitung seines Geistes offenbart eine neue Ausrichtung, die die selbstlose und uneigennützige Liebe Gottes selbst widerspiegelt. Lass uns jetzt im Detail diese restlichen Eigenschaften betrachten. Zunächst die Geduld. Oder die Langmut. Das griechische Wort für Geduld ist das Wort Makrothymia. Wobei Makros lang bedeutet und Thymos Leidenschaft. Auf Deutsch passt deshalb der Begriff Langmut am besten. Der Begriff umfasst auch andere Bedeutung wie Ausdauer oder Standhaftigkeit oder Beharrlichkeit oder Nachsicht oder auch Zurückhaltung bei der Vergeltung des Bösen. Der griechische Begriff deckt alle diese Eigenschaften ab. Geduld, das müssen wir erkennen, ist in erster Linie eine göttliche Eigenschaft. Gott selbst ist geduldig und langmütig. Paulus betont zum Beispiel in seinem Brief an die Römer in Kapitel 2 die Geduld Gottes oder seine Langmut mit den Frommen und den hochmütigen Frommen, hier in dem Sinn religiöse Menschen, die hochmütig sind, die sich ihrer Religion und ihrer Errungenschaften rühmen, die sich selbst für gerecht halten und andere verurteilen, aber im Grunde genauso handeln wie sie. Gott zeigt Geduld mit diesen Menschen. Er sieht sie nicht, wie sie sich selbst sehen. Paulus sagt auch in Kapitel 9, dass Gott auch mit großer Geduld die Gefäße des Zorns erträgt, die er für das Verderben gebildet hat. Das heißt, die Ungläubigen, die sich weigern, sich ihm zu unterwerfen, die ungehorsam sind. Petrus sagt auch in seinem zweiten Brief, dass Gott die Erfüllung seine Verheißung, was die Wiederkunft Jesu Christi betrifft, nicht verzögert, sondern mit den Auserwählten geduldig ist und nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott ist mit den Menschen geduldig in der Erwartung, dass sie umkehren und zu ihm kommen. Weil Gott geduldig ist, sind auch Christen daher dazu aufgerufen, Geduld zu haben, während sie auf die Erfüllung von Gottes Verheißung warten. Wir können geduldig sein. Wir Christen können geduldig sein, weil wir unsere eigenen Vorstellungen davon, wie die Welt funktionieren sollte, aufgegeben haben. Und Gottes Zeitplan statt unseren eigenes Agenda folgen. Geduld ist auch in 1. Korinther 13 eine Eigenschaft der Liebe. Die Liebe, die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, alles erduldet. Wir haben hier einen Ausdruck dieser Langmut, alles erduldet, weil sie weiß, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Wir können geduldig sein, weil wir wissen, dass Gott alles in seine Hand hält, alles unter Kontrolle hat. Paulus ruft die Kolosser dazu auf, gemäß der Macht von Gottes Herrlichkeit in jeder Hinsicht gestärkt zu werden, sodass sie Geduld und Langmut vorweisen. Hier haben wir diese zwei Begriffe zusammen. Wobei der erste Begriff bedeutet, dass Christen standhaft ausharren und den Mut nicht verlieren sollen, während der zweite, und das ist hier auch dieser Begriff Makrothymia, betont, dass sie nicht auf Rache sinnen sollen, dass sie sich nicht selbst rächen sollen. Nächste Eigenschaft, die Freundlichkeit. Paulus erwähnt hier zwei Begriffe, die miteinander verwandt sind und oft auch austauschbar. Freundlichkeit und der nächste Begriff, Güte. Freundlichkeit und Güte sind eng verwandt. Der Begriff Freundlichkeit, auf Griechisch Chrestotes, beschreibt die Fähigkeit einer Person, die tiefen Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Und das setzt natürlich voraus, dass ein solcher Mensch entgegenkommend und hilfsbereit ist und schließt bei ihm jegliche Gefühllosigkeit oder Grausamkeit aus. Wiederum findet sich eine solche Eigenschaft auch bei Gott. Er ist reich an Güte, er ist freundlich, wenn er die Sünder zur Buße leitet. Paulus spricht in Römer Kapitel 11 von der Güte oder von der Freundlichkeit und der Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen die Gläubigen, sofern sie bei dieser Güte bleiben. Sonst werden sie auch abgehauen. Freundlichkeit ist auch ein Begriff, der im Titusbrief vorkommt, wenn Paulus von der Güte Gottes spricht, die sich zeigte, als er uns nicht, weil wir Werke der Gerechtigkeit getan hätten, sondern Kraft seiner eigenen Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist rettete. Er goss ihn reichlich über uns aus durch Jesus Christus, unseren Rettern, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden in der Hoffnung auf das ewige Leben. So hat sich die Freundlichkeit Gottes gezeigt. Und derselbe Apostel Paulus erklärt auch in Epheser Kapitel 2, dass Gott, als er uns in Christus lebendig gemacht hat, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte oder in Freundlichkeit an uns erwiesen hat. Das führt uns zu dem weiteren Begriff Güte. Freundlichkeit und Güte, wie wir gesehen haben, sind Synonyme, die tauchen in den Übersetzungen der Bibel, die wir haben, manchmal als austauschbare Begriffe auf. Die Idee hinter dem Wort, das hier mit Güte übersetzt wird, das ist das Wort Agathos Syne. Agathos ist Güte und Syne mit, also mit Güte. Besitzt sich nicht mehr so sehr auf die innewohnende Gütigkeit einer Person, die Charaktereigenschaft einer Person, seine, was sie empfindet, die Freundlichkeit, die Barmherzigkeit, die sie gegenüber anderen empfindet, sondern hier vielmehr auf ihr praktisches Handeln zum Nutzen anderer. Also dieser Begriff hier Güte weist darauf hin, dass wenn du gütig bist, wenn du freundlich bist, dass es sich auch durch praktische Tätigkeiten zeigt in deinem Leben. Die Betonung liegt bei dem Begriff auf dem wohlwollenden Aspekt der Güte, die sich in guten Werken äußert. Ein gutes Beispiel dafür ist der barmherzige Samariter. Die Güte des barmherzigen Samariter zeigt sich dadurch, dass er nicht seinen Weg vorbeigeht, sondern dass, wenn er diesen armen Menschen auf der Straße sieht, dass er Barmherzigkeit, dass er Erbarmen spürt und dass er seine Barmherzigkeit durch praktisches Handeln zeigt. Das ist, was hier mit diesem Begriff gemeint ist. Paulus betet zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 11, dass Gott bei den Thessalonichern alles Wohlgefallen der Güte zur Erfüllung bringe. Es handelt sich auch um ein praktisches Werk des Glaubens. Güte ist ein praktisches Werk des Glaubens, das Gott zuvor bereitet hat, damit Christen in ihm wandeln. Und in Kapitel 6 des Galaterbriefes wird Paulus sagen, so lasst uns nun, wo wir die Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ergreifen wir jede Gelegenheit, um Gutes zu tun, Güte zu zeigen. Wir sehen auch im Neuen Testament, wie die Kollekte für die Heiligen in Jerusalem ein Thema ist, das in den Briefen des Neuen Testaments immer wieder auftaucht und wo Christen aufgefordert sind, ihre Güte praktisch zu zeigen. Die Tatsache, dass oftmals arme Christen am Leid anderer teilnahmen, zeigt, wie sehr sich die brüderliche Liebe in praktischen Dingen zeigen konnte in der Urgemeinde. Der nächste Begriff ist Treue. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das griechische Wort für Treue ist Pistis. Das ist das gleiche Wort wie für Glauben. Es gibt in der griechischen Sprache keinen Unterschied zwischen Glaube und Treue. Deshalb ist Glaube auch nicht nur etwas, was sich im Kopf abspielt, sondern Glaube zeigt sich auch durch Treue, durch Vertrauen. Der Gedanke hinter diesem Begriff ist, dass man Gott vertrauen kann, weil er zuverlässig ist. Gott ist treu, er ist zuverlässig und deshalb können wir ihm vertrauen. Der Glaube ist nicht etwas auf das, was man hofft, ohne sicher zu sein, dass es sich erfüllen wird, sondern wie der Hebräerbrief sagt, eine feste Überzeugung, ein Nichtzweifeln. Worauf können wir diesen Glauben bauen? Auf der Tatsache, dass Gott zuverlässig ist, dass was er sagt, sich erfüllt, dass er vertrauenswürdig ist. Und deshalb können wir auch glauben. Wir können vertrauen. Wir können niemandem vertrauen, der sich als unverlässig erweist, der etwas sagt und nicht tut. Allerdings liegt der Schwerpunkt hier wahrscheinlich nicht auf dem Vertrauen in Gott, wenn hier von Treue gesprochen wird. Es ist nicht einfach diese Treue zu Gott, die in erster Linie erwähnt wird, sondern vielmehr auf eine menschliche Person. Es geht darum, dass auch wir als treu erwiesen werden, dass wir auch als zuverlässige Menschen uns bekannt machen. Also ist ein treuer Mensch jemand, auf den man sich verlassen kann, auf den man vertrauen kann, weil er sein Versprechen hält und die Interesse anderer vor seinen eigenen Prioritäten stellt. Es ist manchmal leicht, auch an andere zu denken, wenn wir keine Probleme haben. Aber da, wo man sieht, wer treu ist, ist, wenn jemand wirklich seine eigenen Probleme, seine eigenen Lasten zu tragen hat und trotzdem an die anderen denkt, an die Interesse der anderen. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2 setzt Paulus voraus, dass Männer, die zu Leitungsaufgaben in der Gemeinde berufen sind, treue Männer sein müssen. Sie müssen in der Lage sein, die anvertraute apostolische Lehre zu bewahren. Also zu bewahren, was sie empfangen haben, was ihnen überliefert worden ist. Und auch diese Lehre, dieses anvertraute Gut, andere weiterzugeben. Es wird auch gesagt, ihre Ehefrauen müssen ebensfalls ehrbar, nicht verleumderisch, nüchtern und sich auch in allen Dingen treu erweisen. Es geht nicht nur um die Männer, sondern auch um ihre Ehefrauen und sogar die Kinder. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2 sagt Paulus, dass die Aushalter der Geheimnisse Gottes treu erfunden sein müssen. Und Paulus beruft sich sicherlich auf die Worte des Herrn, der gesagt hat, wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Jesus spricht oft von treuen Knechten oder von einem treuen Knecht, der den Willen seines Herrn tut, während dieser abwesend ist, nicht nur, wenn er gesehen wird, wenn die anderen beobachten können, was er tut, sondern auch in der Abwesenheit seines Herrn und wenn die anderen das nicht sehen. Selig ist ein solcher Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt und auf diese Weise beschäftigt findet, er wird ihn, sagt die Schrift, über all seine Güter einsetzen. Der nächste Begriff, die nächste Eigenschaft oder Tugend ist die Sanftmut. Im modernen Verständnis ist ein sanftmütiger Mensch jemand, der in seinem Charakter Ruhe und Zärtlichkeit zeigt. Das ist das, was wir verstehen unter einer sanften Person, eine sanftmütige Person. Aber das hier mit Sanftmut übersetzte Wort bezieht sich nicht nur auf Zärtlichkeit, sondern auch auf die Akzeptanz, höhere Autorität und den Respekt vor anderen Menschen. Sanftmütig im griechischen Sinn ist also jemand, der sich nicht sofort beklagt, wenn ihm die Lebensumstände nicht passen. Oder der sich gegen die Obrigkeit nicht auflehnt, wenn er gegen seinen Willen zu etwas gezwungen wird. Er ist nicht grob zu anderen, sondern zeigt Verständnis für ihre Situation. Er zeigt Empathie, Verständnis, er hört zu. Das ist jemand, der sanftmütig ist im biblischen Sinne. Und das beginnt im Umgang mit dem Wort Gottes. Jakobus, der Bruder des Herrn, sagt, legt alle Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Es geht darum, dass wir die Autorität des Wortes Gottes annehmen und dass wir bereit sind, uns von diesem Wort verändern zu lassen. Das ist Sanftmut im biblischen Sinne. Es ist nicht nur richtig, Gottes Wort zu hören, sondern auch ihm zu gehorchen. Das ist es, was der Herr von uns verlangt, wenn er sagt, dass wir sein Joch tragen sollen. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus Kapitel 11, Vers 29 und 30, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sanftmütigkeit zeigt sich dadurch, dass wir Gottes Wort, Jesu Gebote gehorchen, von Herzen. Der Christ wird dazu aufgerufen, gütig und nicht streitsüchtig zu sein. Sanftmut gegenüber allen Menschen zu erweisen, im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 2. Widerspenstigen, sanftmütig zurechtzuweisen und darauf zu hoffen, dass Gott ihnen Buße schenkt. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 25, sehen also die Widerspenstigen, denen begegnen wir manchmal auch mit einem gewissen Verärgerung, also Ärgernis. Wir sind trotzdem aufgerufen, sanftmütig zu reagieren gegenüber solchen Menschen und von Gott erwarten, dass er sich verändert, dass er in ihnen wirkt. Der Christ ist auch dazu berufen, die schwachen Geschwister, die gesündigt haben, mit Respekt und Sanftmut aufzurichten, weil er weiß, dass er ohne die Gnade Gottes auch selbst strauchen könnte. Paulus sagt, dass er liebevoll in der Mitte der Thessalonicher war, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Das ist auch Sanftmut. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 7. Ja, wir kommen zum letzten dieser Begriffe, Selbstbeherrschung. Martin Luther hat das griechische Wort, das wir hier finden, das Wort enkrateia, mit dem Begriff Keuschheit übersetzt. Das finden wir in den Lutherbibel. Und tatsächlich bedeutet die Eigenschaft, um die es hier geht, mehr als die Kontrolle sexueller Begierde. Es geht um die Kontrolle aller Begierden, die wir in uns haben. Das griechische Wort enthält die Wurzel Kratos, aus der Wörter in unserem Wortschatz wie Demokratie oder Aristokratie entstanden sind. Es geht für die Idee der Regierung, der Kontrolle, der Führung. Und in diesem Fall geht es um die Fähigkeit, Enkrateia, also sich selbst zu regieren, Regierung über sich selbst zu haben. Selbstbeherrschen ist also, wer seine Gelüste und Begierde beherrscht, im Gegensatz zu denen, die in der Welt von ihren Leidenschaften gefangen und vom Fleisch geleitet werden. Paulus sagt zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 1, dass Gott diejenigen in die Begierde ihrer Herzen und zur Unreinheit dahingegeben hat, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben und dem Geschöpf mehr Ehre als dem Schöpfer gegeben haben. Und in Titus 3 beschreibt Paulus seinen eigenen Zustand vor seiner Bekehrung folgendermaßen. Er sagt, denn auch wir, er spricht von sich selbst, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam. Wir gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Aber unbeherrscht. Wenn Paulus sagt, dass er einst unverständig war, meint er damit, dass er nach der Weise dieser Welt wandelte, unter der Macht des Geistes, der am Werk in den Kindern des Ungehorsams ist, statt unter der Kontrolle des Geistes Gottes. Entweder wirst du von Gott geritten und stehst du unter der Kontrolle des Geistes Gottes, oder du stehst unter der Kontrolle des Bösen, der in dieser Welt herrscht. Wir kommen zum Schluss. Vielleicht fragen wir uns immer noch, wie sich diese Frucht des Geistes zweifellos in uns manifestieren kann. Wenn sie nicht von unseren Bemühungen abhängt, fragen wir uns, was kann ich tun, damit diese Frucht in mir auch erkennbarer wird, sichtbarer wird, sich manifestieren kann. Und da müssen wir nochmal auf diesen Text von Johannes 15 hinweisen, wo Jesus versprochen hat, dass wir viel Frucht bringen werden, wenn wir in ihm bleiben und seine Gebote halten. Wenn er sagt, bleibt in mir und haltet meine Gebote, meinte er nicht eine legalistische Einhaltung der Gebote Gottes, wie diese falsche Lehre es von den Galater verlangt haben, indem sie gesagt haben, also du kriegst hier eine Liste der Gebote Gottes und das sollst du tun. Und dann wirst du sehen, dass Gott Gefallen an dir hat. Darum geht es hier nicht. Sondern wenn Jesus sagt, haltet meine Gebote, bewahrt meine Gebote, meint er, dass in uns der Wunsch da sein muss, sein Wort zu bewahren, was er uns anvertraut hat, auch ihm zu gefallen und sich auch an seine Liebe zu erfreuen, an sein Werk, an das, was er für uns getan hat. Das soll uns erfreuen. In dem Maße, in dem wir unser geistliches Leben von Christus ableiten, nicht von unseren guten Vorsätzen oder was wir geplant haben oder was wir uns vorgenommen haben, sondern von ihm. Wie Reben, die an einem Weinstock gebunden sind. In diesem Maßen werden wir eine Frucht tragen, die seinen Vater verherrlicht. Paulus verwendet in Epheser Kapitel 3, Vers 17 eine ähnliche Sprache. Er möchte, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, dass wir in seine Liebe verwurzelt und auf ihn gegründet sind. Und dasselbe sagt er auch in Kolosser Kapitel 2, Verse 6 und 7. Und er sagt, wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt den Glauben. Jetzt sehen wir, dass er zusätzlich zum Bild aus der landwirtschaftlichen Welt auch ein anderes Bild hinzufügt, das Bild eines Bauwerks, das auf einem sicheren Fundament ruht. Dies sind tatsächlich die beiden wichtigen Aspekte des geistlichen Lebens. Unser Glaube muss auf dem Erlösungswerk Jesu beruhen. Es ist eine Erkenntnis von dem, was er für uns getan hat. Und unsere Frömmigkeit, das heißt unser tägliches Leben, unsere Gemeinschaft mit Jesus, kommt von einem ständigen Kontakt, von einem Leben unter seiner Führung. Und so können wir Frucht hervorbringen. Und das ist wahrscheinlich gemeint, auch wenn Paulus in Vers 25 hier im Galaterbrief sagt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Im Geist wandeln heißt, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, diese Gemeinschaft zu suchen, Erkenntnis unseres Herrn Jesus und Erkenntnis seines Werkes suchen, immer wieder versuchen zu verstehen und auch Gemeinschaft, Leben mit ihm zu pflegen. Gott, helf uns dabei. Amen.